Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Weiß jemand von euch, was Advent heißt?
Ankunft.
Richtig, Ankunft. Sehr gut. Gut aufgepasst im Lateinunterricht. Ja, und dieses Wort ist in unsere christliche Sprache eingedrungen, weil in der lateinischen Bibelübersetzung, der schon im 4. Jahrhundert nach Christi Geburt durch den berühmten Hieronymus erstellt wurde, das Wort Kommen oder Ankunft oder Parousie, Erscheinung Jesu Christi oder Gottes, immer mit Adventus übersetzt wird. Ankunft. Genauso wie das du richtig gesagt hast. Und darum soll es heute gehen. Schweigend aß Ruben sein Abendbrot. Ein karges. Schweigend ging er am nächsten Morgen hinaus aufs Feld, schweigend kehrte er wieder heim. Nur wenn er eine Arbeitsanweisung zu geben hatte, redete er. Das Nötigste, Stichworte. Ruben hatte die Freude am Leben verloren. Wie sollte er sich auch freuen, wo er doch mit seiner Familie mitten unter seinen Feinden wohnen musste, Babyloniern, die ihm nicht nur sein Dach über dem Kopf abgefackelt hatten, sondern ganz Jerusalem in Brand gesteckt und als riesigen Trümmerhaufen zurückgelassen hatten. Brutal hatten sie alles niedergemacht, was sich ihnen in den Weg stellte, was sich nicht in Sicherheit bringen konnte. Die Überlebenden aber waren wie Vieh zusammengetrieben worden und 800 Kilometer durch die Wüste nach Babylon geführt worden, verschleppt. Hier stießen sie zu den 10.000 deportierten Judäern, die bereits 10 Jahre zuvor, nach der ersten Eroberung Jerusalems, in der Geisterstadt Til Abubis, Sturmfluthügel, angesiedelt worden waren, am Fluss Kebar. Sie, die Juden, hatten den Hügel in Tel Aviv, Ehrenhügel, umbenannt. Alles hatte er, alles hatten sie verloren. Ihre Heimat, ihr Zuhause, ihren König, Zion und den Tempel, ja, selbst ihren Gott. Dass sich Jahwe von ihnen abgewandt hatte, sich vor ihnen verbarg, das tat richtig weh. Doch noch mehr tat die Einsicht weh, das alles hat unsere Untreue gegen unseren Gott verursacht. Und Jahwe ließ sie jetzt zappeln. Jetzt schon die zweite Generation. Kein Licht am Ende des Tunnels. Keine Hoffnung auf Rückkehr nach Jerusalem. Und so hatte Ruben schon oft genug mit seinen Volks- und Glaubensbrüdern zu Jahwe geschrien. Du hast uns zum Kehricht und zum Ekel gemacht, mitten unter den Völkern. Und jetzt hast du dich in eine Wolke gehüllt, sodass kein Gebet hindurchdringt. Auf Kies ließ er meine Zähne beißen. Er trat mich nieder in den Staub. Ich sagte, verloren ist mein Vertrauen und meine Hoffnung auf Jahwe. An mein Elend, an meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Mein Auge ergießt sich und kommt mich zur Ruhe. Unaufhörlich fließen die Tränen. Alles nachzulesen im Buch der Klagelieder. Und traurig hatten sie miteinander den Psalm gesungen, an den Strömen Babels, am Kebar, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die Pappeln dort, bin geneigt zu übersetzen, an die Trauerweiden dort, hängten wir unsere Zittern. Wie könnten wir auch das Jahwe-Lied singen auf fremder Erde? Es war alles so hoffnungslos. Zion streckt seine Hände aus, doch da ist niemand, der sie tröstet. Das stand nicht nur im Gebetbuch der Klagelieder, es war die traurige, trostlose Grundmelodie der Juden im babylonischen Exil. Da ist niemand, der tröstet. Niemand, der Zion trösten würde, niemand, der ihn, Ruben, trösten könnte, ihn nicht und keinen der übrigen Deportierten. Da tritt ein Prophet auf, eines Abends in Tel Aviv in Babylon, als jeder von seiner Feldarbeit zurück und der Marktplatz voller Leute ist. Ein Gottesbote, der ruft: Gott hat mich zu euch gesandt. Ich soll euch sagen, er hat seinen Engeln befohlen: Tröstet, tröstet mein Volk. Redet zum Herzen Jerusalems. Und Leute, Jerusalem, da seid ihr. Alle hier in Babylon. Redet zum Herzen Jerusalems. Euer Frondienst für Babel ist erfüllt. Eure Schuld ist abgetragen, denn ihr habt aus Jahwes Hand das Doppelte für eure Sünden empfangen. Das Doppelte für eure Sünden, das kannten sie aus der Tora. Hatte ein Israelit für das eine Schaf, das man ihm gestohlen hatte, vom Dieb 2 zurückerhalten, so war die Sache erledigt. Und der Dieb, der das Doppelte seiner Beute erstattet hatte, galt wieder als voll rehabilitiert, hebräisch wieder als gerecht. Das heißt, er gehörte wieder ganz dazu, in die Gemeinschaft mit Gott und in die Gemeinschaft mit seinem Volk. Welch eine Botschaft! Jahwe, der sie für ihre Treulosigkeit ins Gericht gebracht hat, dieser ihr Gott rechnet ihnen ihre Schuld nicht länger an. Er hat sie für gerecht erklärt. Und weil Gott sie wieder in seine Gemeinschaft aufgenommen hat, kündigt der Prophet auch sofort das Ende des Exils in Babylon an. Die Juden dürfen wieder zurück nach Jerusalem. Dafür, so sagt der Gottesbote, dafür wird Gott nicht nur wie zur Zeit des Exodus aus Ägypten einen Weg durch die Wüste legen. Er wird sogar alles Unebene, Hügelige und Höckerige selber einebnen. Jetzt nicht in der Wüste Sinai, sondern in der syrischen Wüste. Sein Volk soll ja im neu zugesagten Heil ankommen. Tröstet, tröstet mein Volk. Immer und immer wieder verkündet der Prophet, dass Israels Gott zu den Juden in Babylon kommt, um sein Volk zu trösten. Nicht anders, als er früher zu den hebräischen Sklaven nach Ägypten gekommen war, um sie zu retten. Und eines Tages gibt der Prophet den Bildern von der Rückkehr, die er der Exilsgemeinde unermüdlich vor Augen gemalt hat, ein abschließendes Bild bei. Da sagt er: Wie schön auf den Bergen die Füße dessen, der Botschaft meldet, der Shalom hören lässt, gute Botschaft meldet, Rettung hören lässt, der zu Zion sagt: Dein Gott herrscht als König. Horch, Zion, deine Turmwächter erheben die Stimme. Miteinander jubeln sie, denn Auge in Auge sehen sie die Rückkehr Jahwes nach Zion. Stimmt Loblieder an und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Denn getröstet hat Jahwe sein Volk. Ausgelöst hat er Jerusalem. Entblößt hat er seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker. Und sehen werden alle Enden der Erde die Rettung unseres Gottes. Jetzt kündigt der Bote nicht mehr an. Jetzt sagt er: Es ist geschehen. Jahwe hat mit eigenen Augen mich sehen lassen, was er tun wird. und ich habe es gesehen. Ihr könnt voller Hoffnung in die Zukunft schauen. Wie ein Schwamm hatte Ruben jede einzelne der prophetischen Botschaften aufgesogen. Er und fast alle anderen, die abends auf den Stadtplatz kamen, jetzt weniger aus Interesse an günstigen Obstpreisen, als vielmehr in der Hoffnung auf eine neue von den Botschaften Jahwes, die so viel Entmutigendes enthielten. Und als Ruben jetzt das abschließende Wort von Jahwes Komm zum Zion vernahm, da wurde ihm ganz warm ums Herz. Er sah sie vor sich, seine geliebte Heimatstadt Jerusalem, umgeben von Bergen. Plötzlich taucht auf einem dieser Berge eine menschliche Gestalt auf. Die Turmwächter mit ihren scharfen Augen haben sie bald als Boten identifiziert. Im Laufschritt kommt er auf Jerusalem zu. Wird er gute Botschaft bringen? Ja, er bringt gute Botschaft. Und deshalb ist es eine Freude, ihn so über die Berge laufen zu sehen. Ein schöner Anblick. Einen Boten zu sehen, der gute Botschaft bringt. Wie schön sind die Füße dessen, der über die Berge auf Jerusalem zueilt, um der Stadt Shalom zu verkünden. Und dann ist er da, der Bote, steht auf dem größten Platz von Jerusalem und verkündet, Leute, hört gut zu, ich habe eine umwerfende Nachricht für euch. Jahwe, der Gott Israels, unser Gott, Jahwe kommt wieder nach Jerusalem zurück. Er hat den Feind, der uns unterjocht hat, besiegt. Babylons Macht ist endgültig gebrochen. Jetzt herrscht er, unser Gott, in Jerusalem als König. Hier horcht Ruben auf. Hat er das nicht schon mal gehört? Aus dem Mund des Propheten? Dass Jahwe als siegreicher König in Zion einzieht, das hatte er doch ganz am Anfang beim ersten Auftreten des Propheten schon gehört. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, hatte der Prophet da gesagt. Siehe, der Herr Jahwe kommt mit Kraft und sein Arm übt Herrschaft aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Dieses prächtige Bild vom siegreichen Feldherrn Jahwe, der im Triumphzug in seine Stadt zurückkehrt und seine Kriegsbeute mit sich führt, dieses Bild hatte sie ihm unauslöschlich eingeprägt. Er hatte sofort verstanden, wer dieser Lohn bei ihm war, den Jahwe vor sich her in seine Stadt hineinführte. Es waren sie, die exilierten Judäer, die Jahwe im Kampf gegen Babylon dem Gegner abgerungen hatte. So also, im Triumphzug wollte Gott, ihr Gott, sie in ihre alte Heimatstadt zurückführen. Und er als der Triumphator in seine Tochter Zion hineinbringen. Für ihn, den König, sollte sie sich die Tochter Zion schmücken wie eine Braut. Und jetzt erklang dieselbe Melodie noch einmal. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir. Ja, er kommt, der Friedefürst, haben wir heute Morgen gesungen. Wenn aber Jahwe als Fürst des Friedens kommt, um als König zu herrschen, so verkündigt es der Bote in Jerusalem, dann bringt er als erstes Frieden mit Shalom. Und das hieß Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft. Heimkehr nach Zion, intakte Gemeinschaft des Gottesvolkes mit seinem Gott und den Volksgenossen. Jetzt wird das Leben wieder zu einem guten Ganzen, zu intaktem, gelingenden Leben unter der Herrschaft des Königs Jahwe. Leben im Heil ist wieder möglich. Und dann fuhr der Bote fort, immer noch der lauschenden Menge in Jerusalem zugewandt. Horch, Zion, deine Turmwächter erheben die Stimme. Miteinander jubeln sie, denn Auge in Auge sehen sie die Rückkehr Jahwes zum Zion. Ja, die Turmwächter sind die Ersten, die anfangen zu jubeln. Hurra, da hinten kommt der angekündigte König. Wir können ihn sehen. Ihm folgt ein Riesentross an Volk und Wagen. Hurra, hurra! Und das Volk um den Boten herum stimmt in diesen Jubel ein. Stimmt Loblieder an und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Denn getröstet hat Jahwe sein Volk. Ausgelöst hat er Jerusalem. Mit dem Kommen, dem Advent des Königs Jahwe in seine Stadt, die Tochter Zion, ist es perfekt. Er hat sein Volk getröstet. Die Zeit der Trostlosigkeit an den Flüssen Babels, an denen wir saßen und weinten, an deren Pappeln unsere Musikinstrumente hingen, weil wir keine Zionslieder mehr singen und hören konnten. Diese Zeit ist vorbei. Endgültig. Advent. Unser König Jahwe ist zu uns gekommen. Nicht anders, als er am Anfang seiner Geschichte mit uns Israeliten zu den hebräischen Sklaven in Ägypten gekommen war, um sie aus der Sklaverei in seine Gemeinschaft und in sein Land Kanaan zu rufen. Nicht anders als damals ist er jetzt zu uns nach Babylon gekommen, hat er uns gerettet, uns mit seinem Heil beschenkt. Dies ist der Trost, mit dem Jahwe sein Volk tröstet. Kein bloßes Bemitleiden, das ohne Folgen bleibt. Nein, ein Leben, das unsere Lebenssituation konkret und radikal verändert. Wir dürfen in Zion unter der Herrschaft unseres Königs Jahwe aufatmen. Wir dürfen Hoffnung haben. Wir dürfen die Gegenwart und die Zukunft sinnvoll gestalten. Das ist sein Trösten. Und warum? Wie wurde das möglich? Dieser König hat uns erlöst. Genauer gesagt, ausgelöst. Für Ruben war Erlösen alles andere als eine traditionsverstaubte, fromme Ultraschiffre. Uraltschiffre. Für Ruben hieß Erlösen auslösen. Und dieses Wort war für Ruben mit dem Gefühl des Schreckens verbunden. Ebenso wie mit dem des Glücks. Ja, es rief Schrecken hervor, wenn jemand in Israel seine Schulden auch dann noch nicht bezahlen konnte, wenn er bereits Haus und Hof verpfändet hatte. Jetzt musste er sich in die Sklaverei verkaufen. Mit seiner Hände Arbeit musste er seine Schuldenlast abarbeiten. Auf dem Acker, der früher mal sein Eigen und jetzt an den Schuldherrn abgetreten war. Als Sklave aber hatte er alle religiösen und bürgerlichen Rechte verloren. Er war ein Nichts in der hebräischen Gesellschaft. Doch nicht nur sich selbst hatte er ruiniert. Da sein Feld, auch immer Sippeneigentum war, hatte er mit dem Verlust seines Hofes zugleich die ganze Sippe geschwächt. Darin aber bestand paradoxerweise seine Chance. Ein reiches Sippenmitglied war jetzt nämlich gehalten, seinen versklavten Verwandten aus der Sklaverei freizukaufen, auszulösen. Und damit stellte er den Gesamtbesitz der Sippe wieder her. Und die Sippengemeinschaft hatte den Status der Vollständigkeit, der Unversehrtheit, hebräisch des Shalom, wiedergewonnen. Der Loskauf hat nicht weniger geleistet, als aus dem Zustand der Nichtgeltung, der Rechtlosigkeit, der Sklaverei zu befreien. Losgekauft, erlöst. Dieses Wort konnte auch Glücksgefühle auslösen. Und für Ruben ist es völlig klar, Jahwe ist zu uns Juden im babylonischen Exil gekommen, eben um uns aus dem Zustand der Nichtgeltung, aus dem Zustand der Rechtlosigkeit, der Sklaverei herauszukaufen und uns sich und seiner tröstenden Königsherrschaft zu unterstellen. Seine Herrschaft, die er vom Zion aus übt, hat Jahwe damit, seiner Herrschaft hat damit Jahwe den Shalom verliehen, den er angekündigt hat. Die Intaktheit, die Unversehrtheit unserer Gemeinschaft mit ihm. Und weiter versteht Ruben auch, was der Bote meint, wenn der anschließend die Trümmer Jerusalems auffordert, in den Jubel der Turmwächter mit einzustimmen. Jerusalems Trümmer natürlich, das sind die realen Schutthaufen, die die Babylonier nach der Zerstörung der Stadt zurückgelassen hatten. Jetzt aber stehen sie, vor allen Dingen in der Rede des Boten, stehen sie für das ganze Volk, für alle gebrochenen Kreaturen in Israel, für alle, die in Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung eingesponnen sind, wie Fliegen im Spinnennetz. Ruben versteht, das angekündigte Heil wird für die Trümmer wie für die Exilierten in Babel erst da zur Realität, wo sie auf die Ankündigung des Boten antworten. Wo sie positiv reagieren, indem sie schon jetzt in den Jubel über Jahwes Herrschaft ausbrechen. Eine Herrschaft, die ja noch aussteht, noch Ereignis werden soll. Aber ohne die Antwort der Angeredeten bleibt die Ankündigung der Herrschaft Gottes für die Hörer der Botschaft auch ohne Wirkung. Die Wende ihres Geschicks beginnt für sie da, wo sie Gottes Anrede an sie mit ihrem Ja beantworten. Dann hat sich in ihrem Leben Advent ereignet, denn Gott ist zu ihnen gekommen. Er ist ja, und das ist ja die Hauptaussage des Boten, Gott kommt zu euch. Sein Heil, das mit ihm kommt, seine Erlösung, sein Friede werden für euch real, wenn ihr einfach nur die Hand aufhaltet und Ja sagt, ich will. Auch wenn meine Leier noch in der Trauerweide hängt, weil mir absolut nicht zum Loben zumute ist, ich will mich in der Ankündigung deines erlösenden Kommens und deiner erlösenden Herrschaft jetzt schon festmachen. Und dann, wenig später, erlebt Ruben es. Jahwe ist tatsächlich zu seinem Volk, das im Finstern saß, gekommen. Er entmachtet Israels Unterdrücker, die Babylonier, mit Hilfe der persischen Großmacht. Der neue Herrscher Kyros aber erlässt die königliche Anordnung, dass die Juden in seinem Land in ihre Heimat zurückkehren und dort den Jahwe-Tempel wieder aufbauen sollen. Da hat Gott seine Verheißung verwirklicht, sein Volk durch die syrische Wüste zurück ins Land der Väter zu bringen. Er hat sein Wort gehalten, sein Versprechen wahrgemacht. 23 Jahre nach der Heimkehr aus Babylon wird der wiederaufgebaute Jahwe-Tempel in Jerusalem neu eingeweiht. Doch in seiner Ankündigung hatte Jahwe eines nicht umgesetzt. Er richtet in Jerusalem keine Königsherrschaft auf, die alle Völker der Erde umfasst. Der Bote, der Jahwes Rückkehr nach Jerusalem angekündigt hatte, hatte ja gesagt, entblößt hat Jahwe seinen heiligen Arm vor allen Völkern. Und sehen werden alle Enden der Erde die Rettung unseres Gottes. Geschwister, alle Enden der Erde hatten ebenso wenig wie die Augen aller Völker die Macht hatten, Jahwes seinen entblößten Arm wahrgenommen. Und das politische Gebilde der persischen Provinz Samaria, Juda, war alles andere als eine Demonstration der unumschränkten Herrschaft des Gottes Israels. Die hätte beanspruchen können, für die gesamte Welt Geltung zu haben. Merkwürdig. Wenn man das bewusst wahrnimmt, dann hört man etwas Merkwürdiges. Schon zur alttestamentlichen Zeit wird nämlich ein neues Wort für die endzeitliche Zukunft Jerusalems verkündet. Und auch diesmal kommt die ganze Welt in den Blick. Siehe, Jahwe lässt es hören bis ans Ende der Erde hin. Sagt der Tochter Zion, siehe, deine Rettung, dein Heil kommt. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Dieses Wort klingt wie eine Zitation des Exilspropheten Und man fragt sich, warum wird noch einmal dasselbe Wort verkündet, wenn die Kriegsbeute, die Jahwes als Sieger, die Jahwe als Sieger vor sich her nach Jerusalem führt, wenn die schon längst wieder in Zion lebt, wenn also die Verheißung des Kommens erfüllt und die Sehnsucht nach dem Frieden gestillt ist? Da hält man den Eindruck, als wollte das Zitat über die Zeit des Alten Testamentes hinausweisen, in eine spätere Epoche der Menschheitsgeschichte. Und das ist wohl auch so. Und diese Bühne dieser späteren Epoche, wollen wir jetzt betreten und ich schwenke die Kamera auf diese Bühne. Normalerweise hüllte er sich in Gewitterwolken oder in flammendes Feuer, wenn er auf die Erde zu den Menschen kam. Diesmal aber hatte er ein gleißendes Licht gewählt, aus dem heraus er seinen Menschen eine der wichtigsten Ankündigungen der Weltgeschichte verlauten lassen wollte. Und die Hirten, die sich in dieses Licht getaucht sahen, verstanden auf Anhieb: Gott selbst hat sich in unsere Welt begeben und will mit uns reden. Deshalb hatten sie richtig Angst vor Gott, der durch seinen himmlischen Boten zu ihnen aus dem Licht heraus sprach. Ja, für Menschen ist es wahrlich keine Kleinigkeit, so überraschend dem ganz anderen, dem heiligen Gott gegenüberzustehen. Darum sagte der Gottesbote auch zur Begrüßung: Fürchtet euch nicht. Und er begründet diese Ermunterung mit den Worten: Ich habe euch nämlich eine gewaltige Freudenbotschaft zu verkündigen, euch und dem ganzen Volk. Heute Nacht wurde nämlich euch ein Retter geboren. Und jetzt haltet die Luft an. Es ist der Messias, der davidische König der Endzeit. Wo? Woanders als in Davids Stadt. Gleich daneben in Bethlehem. In einer Krippe findet ihr gut gewickelt das neugeborene Kind, den König. Da könnt ihr ihn euch ansehen. Und plötzlich war bei dem Gottesboten eine Unzahl anderer Boten. Sie umgaben ihn und alle stimmten sie in das Gotteslob ein und sangen: Ehre sei Gott in der Höhe. Unten aber auf der Erde bei den Menschen seines Gefallens sei Friede. Habt ihr was gemerkt? Da sind sie alle wieder, diese zentralen Begriffe aus dem Zukunftswort des Exilpropheten. Der himmlische Gottesbote gebraucht sie ganz bewusst. Er will nämlich sagen: Ihr Hirten, habt ihr gut zugehört? Habt ihr verstanden, dass Gott mit der Geburt des Kindes in Bethlehem die alte Prophetenvision wahrgemacht hat? Jetzt zur Zeit des römischen Kaisers Augustus kommt Gott noch einmal zu euch. Es ist Advent. Doch kommt Gott nicht, um eine Weltmacht, die euch bedroht, durch eine andere zu ersetzen und euch mehr oder weniger politischen Frieden in eurer Hauptstadt Jerusalem zu gönnen. Darin besteht jetzt nicht mehr sein Heil und auch nicht euers. Gott kommt als Retter, wie er es bereits der Exilprophet angekündigt hat. Aber der Retter Gott kommt jetzt als Mensch. Sein Rettungswerk hat eine ganz neue, eine viel weiterreichende Dimension als das von den Exilierten in Babylon erhoffte. Sein Heil besteht jetzt darin, dass er eine ganz neue Kategorie von Leben mit sich bringt. Ein Leben, über das der Tod keine Macht hat. Der Retter Jesus befreit euch aus der Herrschaft der Sünde und des Todes und stellt euch unter die lebenspendende Herrschaft Gottes. Und auch ich, der himmlische Bote, verkünde euch den endzeitlichen König, den Messias aus der Stadt Davids, der von Zion aus Gottes endzeitliches Königreich beherrscht. Es ist der, nachdem später die Weisen aus dem Morgenland auf ihrer Suche nach Jesus fragen werden: Wo ist der König der Juden, der soeben geboren wurde? Und noch einmal: Tochter Zion, freue dich. Jauchze laut, Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir. Ja, er kommt, der Friedefürst. Am Ende aber wird die Menge dem, der auf einem Esel, dem Tier des Friedens in Jerusalem, seinen Advent, seinen Einzug hält, zujubeln. Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei der König, werden sie rufen, um kurz darauf lauthals zu fordern, kreuzige, kreuzige ihn. Und dann ist der König der Juden nur noch Spott über Jesus in den Augen derer, die ihn kreuzigen. Und weiter, mit der Geburt des Kindes Jesus ist endlich der Trost Israels angekommen. In ihm, dem Messias aus der Stadt Davids, in ihm, dem Retter der Heilszeit am Ende, dem König realisiert sich aufs Neue der Befehl, tröstet, tröstet mein Volk. Dieser Befehl, den Jahwe zur Zeit Jesajas seinen himmlischen Beratern aufgegeben hatte. Der Erste, der nach den Hirten diesen Durchblick hat, ist der uralte Simeon, der sein Leben lang auf den Trost Israels gewartet hat. Und der, als er ihn im Arm hielt, den Trost Israels, das neugeborene Jesuskind, der da zu Gott sagt, jetzt kannst du deinen Diener getrost aus dieser Welt entlassen, denn meine Augen haben dein Heil, deine Rettung gesehen. Das Heil, das du bereitet hast, im Angesicht aller Nationen, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen, zur Herrlichkeit deines Volkes. Jetzt erreicht der Trost Gottes, sein Heil, seine Herrschaft, tatsächlich alle Völker. Ja, die Herrschaft dieses Königs ist nicht die Weltherrschaft eines Despoten. Die Herrschaft dieses Königs vollzieht sich, wie die des Königs im Prophetenwort schon, im Trösten. Dieser König ruft die Mühseligen und Beladenen zu sich. Und er wird, wie bereits Jesaja ankündigte, seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er auf seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Ja, dieser König wird sein eigenes Leben für sie einsetzen, für die Schwachen, aber auch für die Starken, für Juden und Griechen, für alle. Und so, sagt der Engel, verkünde auch ich euch eine gute Botschaft. Auch meine Freudenbotschaft bringt Frieden. Dieser Friede ist aber mehr als politischer Friede. Er ist etwas anderes als die augenblicklich herrschende Pax Romana, der Weltfriede des römischen Gottkaisers Augustus. Dieser Friede, der so viel Unrecht mit sich bringt. Der Friede, den ich euch heute verkündige und der seine erste Gestalt in der Geburt des Kindes in der Krippe annimmt, dieser Friede wird Realität, nachdem das Kind in der Krippe am Kreuz von Golgatha sein himmlisches Leben gegen euer irdisches Leben ausgetauscht hat und euer vergängliches Leben gegen sein unvergängliches ausgetauscht hat. Aber für euch wird dieses Leben dann erfahrene Wirklichkeit, wenn ihr auf mein Botenwort eure Antwort gebt. Gar nicht viel anders als die Menschen der zweiten Exilsgeneration in Babylon, die auf die Nachricht vom Kommen Jahwes zum Zion ihre Antwort gaben und in das Gotteslob mit einstimmten. Jetzt, liebe Hirten, besteht eure Antwort darin, dass ihr euch aufmacht. Geht hin zum Stall in Bethlehem, überzeugt euch selbst. Und als die Engel vor ihnen in den Himmel aufgefahren waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns hat hören lassen. So kamen sie eilig, fanden Maria und Josef und sahen, wie das Kind in der Krippe lag. Da kehrten die Hirten zurück und priesen und lobten Gott für alles. Die Modernen, die römischen Trümmer Jerusalems, lobten Gott für alles, was sie gehört hatten und dass sie alles so gesehen hatten, wie es ihnen mitgeteilt worden war. Die Hirten hatten auf Gottes Aktion ihre Reaktion folgen lassen. Darin hatten sie Gottes Reden an sich herangelassen. Gottes Reden an sich herangelassen. Und sein Heil kam in ihrem Leben ans Ziel. So hatten sie sich als Menschen seines göttlichen Wohlgefallens erwiesen. Jetzt konnte der versprochene Friede in ihrem Leben Raum greifen. Jesus, der erwartete Messiaskönig, übte seine Herrschaft aus. Doch diese Herrschaft beschränkte sich nicht auf die Menschen des jüdischen Gottesvolkes. Sie galt allen. Alle sollten die Herrschaft, die Trost zusprach und zuteilte, erfahren können. Alle, denn diese Herrschaft gilt weltweit. Und auch uns gilt ja. Advent und Weihnachten können wir feiern, ohne dass es uns erreicht. Und dann ist diese Botschaft und das Heilsgeschehen, was Gott dort eingefädelt hat, in unserem Leben nicht angekommen. Wir können aber auch, und darauf kommt es auch in diesem Jahr wieder an, Advent und Weihnachten so feiern wie die Hirten. Dass wir auf die Anrede des Gottesboten antworten. Dass wir uns für diese Botschaft öffnen. Dass wir das Reden Gottes an uns heranlassen. Und ihm mit unserem Ja und mit entgegengehaltenen leeren Händen die Antwort des Glaubens geben. Und gerade jetzt zu Weihnachten uns von Gott unsere leeren Hände füllen lassen. Geschwister, dafür müssen wir aber auch loslassen. Wenn unsere Hände noch das in der Hand halten und Gott zeigen, was wir alles für ihn getan haben im Jahr 2013, wenn unsere Hände noch daran festhalten, dass wir treu seinen Willen befolgt haben. Oder wenn unsere Hände unser Versagen sehen und festhalten und unser Stolz das nicht loslassen kann. Dann kann uns Gott nicht beschenken. Er wird uns nicht beschenken. Ich will nicht sagen, dass er nicht kann. Er wird uns nicht beschenken. Wir müssen also loslassen. Unser Gutsein und unser Schlechtsein müssen wir loslassen. Und einfach mit leeren Händen zu Gott kommen. Zu dem Kind in der Krippe und sagen, ich habe kein Weihnachtsgeschenk für dich, aber du beschenkst mich mit deinem Leben. Dann ist Weihnachten, dann ist Advent auch in diesem Jahr wieder für uns Wirklichkeit geworden und Gottes Heil hat uns erreicht. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.